Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast, mit dem du deine Gesundheit in die eigenen Hände nimmst. Deine Gastgeber sind Dr. Pia Hartmann und Dr. Moritz Binder. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt. Wir haben heute ein total spannendes Thema vorbereitet, nämlich den VO2 Max. Und ein Aufhänger dafür ist, dass du, liebe Pia, deinen VO2 Max jetzt in einem Bereich hast, wo du ihn immer haben wolltest und ganz, ganz beseelt und glücklich neulich kamst und meintest, Moritz, guck mal, was meine Uhr anzeigt.
Ja, also wo ich ihn immer haben wollte, so kann ich es, glaube ich, gar nicht sagen, weil da gehen wir sicher noch genauer drauf ein, aber nach den Geburten der Kinder habe ich erstmal gar keinen Sport gemacht. Früher dachte ich, hatte ich schon immer so das Bild von mir, ich bin sportlich unterwegs und habe viel gemacht, aber dann eben waren die Schwangerschaften, die Stillzeiten, die Geburten und es war auch irgendwie, boah, ich hatte eigentlich gar nicht so Lust, Sport zu machen. Irgendwie mein Kopf hat immer gesagt, es wäre jetzt wieder dran. Ich war aber nicht so richtig motiviert und dann war es aber irgendwann da und dann habe ich angefangen und dann habe ich mir, ja, wegen dir und unseren Nachbarn damals und weil es irgendwie jeder hatte und ich wieder gearbeitet habe, eine Uhr brauchte ich dann und dann dachte ich mir, okay, alles klar, dann hole ich mir halt doch so eine Garmin-Uhr, die mir ein paar mehr Sachen anzeigt. Naja, und die berechnet eben diesen VO2 Max, über den wir jetzt nochmal genauer sprechen, über den du ja auch schon Folgen gemacht hast und die hat mir jetzt eben kürzlich diesen coolen Wert angezeigt, wo du dann gesagt hast, ich bin jetzt im Elite-Bereich.
Hau ihn mal raus, den Wert für alle, die sich auskennen. Was sagt die Uhr?
Ja, 49 sagt die Uhr.
Wie schön, wie schön.
Genau, wenngleich ich auch dazu sagen muss, dass ich die Uhr auch immer mal wieder ganz davon pfeffere. Aber ich komme dann doch oft wieder auf sie zurück.
Genau.
Aber jetzt übergebe ich nochmal dir das Wort.
Genau. Also VO2 Max. Darüber sprechen wir heute und eben dein Triumph ist der eine Aufhänger und der andere ist, dass ich tatsächlich auf die Folgen, die ich vor 2 Jahren oder so dazu mal aufgenommen habe, auch heute immer noch angesprochen werde. Also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, das waren die Folgen 42 und 43. In 42 habe ich erklärt, was ist VO2 Max? In 43, wie trainiert man den systematisch? Und es kommen heute noch regelmäßig Leute und sagen, hey, das ist total spannend, ich habe da reingehört und das ergibt so viel Sinn und ist ja mega interessant und so. Und jetzt dachte ich, knüpfen wir da einfach nochmal an und genau, sprechen nochmal drüber und auch einfach von anderen, ein paar anderen Blickwinkeln nochmal.
Voll gerne. Und ich habe diese Folgen sicherlich auch gehört, aber es ist auch lange her. Muss man die jetzt vorher hören oder können wir auch einfach so einsteigen?
Jeder kann einfach so einsteigen, würde ich sagen.
Super, Moritz. Dann fangen wir doch nochmal an, was das eigentlich ist. Ich schieße direkt vorweg. Für mich ist das auch immer wieder gar nicht intuitiv greifbar, was eigentlich der VO2 Max ist, auch wenn meine Uhr mir irgendwas anzeigt.
Ja, okay. Also VO2 Max ist ein Parameter, der uns anzeigt, wie gut unsere maximale Herz-Kreislauf-Leistung ist. Also ein Tour de France-Fahrer hat eine sehr, sehr, sehr hohe Herz-Kreislauf-Leistung. Ein alter Mensch, bei dem die Herzfrequenz, die maximale, schon einfach physiologisch abgenommen hat, der nicht mehr so viel Muskulatur hat, bei dem die Lungen schon ein bisschen müde sind und sowas, der hat eine tendenziell niedrigere VO2 Max und Herz-Kreislauf-Leistung. Und jetzt ist die Frage, wenn man unter Gesundheitsaspekten da drauf guckt, wo man in seiner Alterskohorte steht. Das ist alles, was zählt, weil wenn ich jetzt den 24-jährigen Tour de France-Fahrer vergleiche mit einem 70-jährigen Menschen, dann ist das ja total fies, einfach weil im Laufe des Lebens ganz physiologisch und normal dieser VO2-Max-Wert zwischen 10% und 15% pro Dekade abnimmt. Das ist aber sehr modulierbar, also je nachdem, was für einen Ausgangswert wir in unserem frühen und mittleren Lebensalter haben und wie wir den halt trainieren, fällt der schneller oder langsamer. Und die Einheit, mit der man den VO2 Max misst, das sind Milliliter Sauerstoff pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Ist gar nicht so kompliziert, wie es erstmal klingt. Also das ist die maximale Menge an Sauerstoff, die unser Organismus verbrauchen kann, wenn er richtig gefordert wird, und das zeit- und körpergewichtsabhängig.
Mhm.
Ergibt es soweit erstmal Sinn?
Ja, ergibt erstmal Sinn. Also meine Uhr rechnet das aus anhand von...
Da kommen wir nach.
Ah ja, okay. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass das Gewicht und die Größe aber nicht, aber das Gewicht sozusagen, das ist wesentlicher Parameter auch. Und dann kann ich mich in der Tabelle einordnen.
Genau, also ich will jetzt zu Beginn, dass erstmal jeder checkt, was ist VO2 Max. Und wir sprechen noch mehr drüber, aber erstmal ein Parameter für Herz-Kreislauf-Leistung, wenn wir gefordert sind. Also wir haben ja immer einen Sauerstoffverbrauch. Jetzt sitzen wir hier und sprechen miteinander, da haben wir auch einen Verbrauch von Sauerstoff.
Mhm.
Das heißt, jetzt atmen wir Luft ein. Da ist 21% Sauerstoff in der Umgebungsatmosphäre. Das landet in den Lungen, wird ins Blut aufgenommen, dann von den roten Blutkörperchen im Kreislaufsystem verteilt. Und da, wo wir es dann brauchen, also eigentlich überall, in der Muskulatur, im Hirn überall, wird der Sauerstoff abgegeben und dann für Stoffwechselvorgänge genutzt und Energie bereitgestellt, dass wir denken, sprechen, uns hier aufrecht hinsetzen können. So, das heißt, jetzt haben wir auch einen Sauerstoffverbrauch. Und wenn man jetzt aber nicht den VO2, sondern den VO2-Max, also die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität des Körpers, wenn man die herausfinden will, da gibt es jetzt verschiedene Wege. Und du hast gerade auf die Smartwatches schon verwiesen. Da wird es geschätzt, wenn man den wirklich messen wollte, den VO2 Max, dann würde man sich auf einen Ergometer setzen und dann kriegt man so eine Maske auf. Das hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen auf irgendwelchen Fotos oder so Werbebroschüren oder keine Ahnung was von irgendwelchen sportphysiologischen Instituten. Und dann wird wirklich über die Maske gemessen, wie viel Sauerstoff jemand verbraucht, also einatmet und dann nicht wieder ausatmet.
Mhm.
Und wenn man dann denjenigen, der die Maske aufhat, auf dem Ergometer hockt, also so ein stationäres Fahrrad, und der anfängt zu strampeln und man den Widerstand immer höher macht und den dann anpeitscht und sagt, komm, da geht noch was und noch mehr, so, dann verbraucht er immer mehr Sauerstoff, weil vor allen Dingen unsere Muskulatur mehr Sauerstoff verbraucht, aber auch die Atemhilfsmuskulatur und so, also unser Körper braucht mehr Energie und dafür braucht er mehr Sauerstoff und irgendwann kommt er aber an ein Limit, also irgendwann geht nicht mehr mehr.
Mhm.
Und das ist dann der VO2 Max und den messen wir dann eben in Milliliter Sauerstoff pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht.
Ja. Cool. Ja, da bin ich jetzt mitgekommen. Also ich stelle es mir nochmal vor. Also nochmal ganz kurz VO2 Max, da steht das V für Volumen, O2 ist der chemische Begriff für Sauerstoff und Max ist eben maximal, richtig? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache einen Sprint oder ich sitze da auf so einem Ergometer, dann merke ich ja auch selber irgendwann, jetzt geht nicht mehr. Ja, ich versuche jetzt noch schneller zu laufen, ich versuche jetzt noch härter zu treten, aber ich kriege irgendwie gar keine Luft mehr. Und das ist quasi der Punkt, da bin ich an meinem Maximum angekommen. Kann ich das so, ja, formuliere ich das erstmal richtig?
Könnte man so sagen, genau.
Ja, genau. Also da kann ich nicht durch schnellere Atmung und durch, also da merke ich, es geht nicht mehr, ich atme so viel ich kann, ich trainiere so viel ich kann und irgendwie komme ich an Limit.
Genau.
Mhm.
Und warum ich jetzt dieses Thema so liebe, ist, weil man an diesem VO2 Max total gut durchdenken kann, wie strategische Präventivmedizin funktioniert. Das kann man natürlich an anderen Punkten oder mit anderen Diagnosen oder Biomarkern oder das kann man ja ganz unterschiedlich aufziehen. Aber der VO2 Max, da gibt es einfach super, super, super viele Daten zu, wie der korreliert mit Sterblichkeit und mit Krankheitsrisiko.
Hm.
Und diese Risikoreduktionszahlen, die sind so krass. Also es gibt wahrscheinlich keinen Biomarker, keinen Laborwert, keinen Leistungswert, nichts, was so einen hohen prädiktiven Wert dafür hat, ob wir gesund alt werden oder nicht.
Okay.
Und das ergibt auch total Sinn. Also wenn man sich überlegt, Jeder hat eine Herz-Kreislauf-Leistung. Aber die nimmt ab im Laufe des Lebens. Und irgendwann datzen wir auf, irgendwann kann die uns einschränken. Weil wir im Alltag so schwach sind, ja, dass wir dreimal überlegen müssen, ob wir jetzt die Treppe hochkommen oder nicht. Und da sagt man, ein VO2 Max von 15 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht, also 15, das ist so ein bisschen die Schwelle, wo es schwierig wird. Das sagen die Sportwissenschaftler.
Mhm.
Und wenn jetzt die Sportwissenschaftler mal mit den Medizinern, mit den Ärzten sprechen würden, dann würde man checken, die Ärzte, die haben kein Konzept von VO2 Max, aber zum Beispiel von Herzinsuffizienzstadien.
Ja.
Mhm. Da gibt es so eine NYHA-Klassifikation. Und dann sitzt nur für die Ärzte, die zuhören. Aber NYHA 2 könnte man sagen, wäre diese kritische Schwelle, wo man dann aufdatzt, also wo wirklich die Bewältigung des Alltags schwierig ist. Und das ist ein VO2 Max von 15. Und jetzt ist es mir, wo ich wieder in Anästhesie bin, wie Schuppen von den Augen
stopp,
gefallen.
Stopp. Ich muss noch einmal kurz, ganz kurz zwischenfragen, bevor du noch mehr Scores bringst. Wenn du jetzt sagst, damit korreliert so diese Sterblichkeit und wie lange ich auch gut durch den Alltag komme, muss ich jetzt nochmal eingrätschen, weil der VO2 Max beschreibt ja unsere Herz-Kreislauf-Leistung und noch nicht unsere Kraft. Und wie ich dich verstehe, sind das aber unterschiedliche Qualitäten,
klar,
die man auch voneinander getrennt betrachten muss.
Ja, da gehen wir aber jetzt, würde ich sagen, nicht drauf ein, das macht es zu kompliziert. Aber
okay,
klar, Kraft
gut.
ist auch ein wichtiger Prädiktor für Langlebigkeit.
Okay, aber wenn ich jetzt eben da die zwei Stockwerke hochgehe, brauche ich natürlich ein bisschen Kraft, aber ich brauche vor allem auch Herz-Kreislauf-Leistung, damit ich mein Gewicht da hochhebe.
Genau, es gibt ja verschiedene Gründe, warum wir sozusagen aufdatzen können, unten. Ja, wenn man jetzt überlegt, okay, ab wann lande ich irgendwie in einer Situation, wo ich meinen Alltag nicht mehr bewegen kann, dann kann das auch eine kognitive Einschränkung sein.
Ja.
Dass ich verwirrt bin und nachts auf die Straße laufe, weil ich eine Demenz habe, dann kann ich meinen Alltag auch nicht mehr managen. Ich kann auch so schmerzgeplagt sein, dass ich nicht mehr aus dem Bett komme, obwohl ich eigentlich die Herz-Kreislauf-Leistung hätte.
Mhm.
Ich kann auch so knacke-depressiv sein, dass ich eigentlich keine körperlichen Schmerzen habe, eigentlich genug Herz-Kreislauf-Leistung, eigentlich genug kognitive Leistungsfähigkeit, aber es einfach von meinem seelischen Zustand nicht schafft. Also viele Faktoren können bewirken, dass wir unseren Alltag nicht mehr bewältigen können, aber ein ganz wesentlicher und häufiger ist, dass unser Herz-Kreislauf, unsere Herz-Kreislauf-Leistung uns dieser limitierende Faktor ist.
Alles klar, ja, habe ich, super, habe ich, das hat mir gereicht, um es einzuordnen. Mhm.
Und jetzt ist so dieses Grundkonzept, das ich anbieten möchte, eben, dass wir eine hohe Flughöhe brauchen. Und wenn wir im mittleren Lebensalter mit 20, 30, 40, 50 es schaffen, unseren VO2 Max als Abbild für unsere Herz-Kreislauf-Leistung möglichst hoch zu halten, dann haben wir keine Garantie dafür, dass wir uns ganz lange selber versorgen können im Alter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir es können und dass wir es mit einer guten Lebensqualität können, ist hoch.
Mhm. Super. Mhm. Danke. Ich habe dich vorhin unterbrochen zur Anästhesie.
Genau. Also ich wusste das natürlich, aber ich habe immer nur den Link zwischen VO2 Max und dieser Herzinsuffizienzklassifikation gehabt. Aber was wir in der Anästhesie nutzen, ist so eine Einteilung nach metabolischen Äquivalenten. Das hört sich auch wieder klüger an, als es jetzt eigentlich für den Podcast wichtig ist. Aber wenn wir die Narkoseaufklärung machen und die Narkosefähigkeit überprüfen, jeder ist ja narkosefähig, auch jemand, der gerade vom LKW überrollt wurde und 100 Jahre alt ist. Aber die Frage ist, können wir den Menschen in Narkose versetzen und davon ausgehen, dass er die ziemlich gut übersteht?
Mhm.
Und da gibt's letztlich ja 100 verschiedene Diagnostiken, die wir machen könnten, aber das wohl aussagekräftigste ist immer wieder die Frage, lieber Patient, liebe Patientin, können Sie zwei Etagen Treppe steigen, ohne dass Sie danach total aus der Puste sind? Und wenn jemand sagt, ja, das kann ich, dann sagt man, der hat ein metabolisches Äquivalent von 4 oder mehr. Und wenn er das nicht kann, dann hat er weniger als 4. Also 4 ist dieser Cut-Off-Wert.
Mhm.
Wenn jetzt jemand total fit ist und sagt, nee, ich gehe Bergwandern und tralala, dann schreiben wir vielleicht auch 10 metabolische Äquivalente auf. Aber 4 ist so der Cut-Off. Also wenn jemand sagt, das kann ich nicht, dann kann man alleine aus dieser einfachen Sprache ableiten, er hat vielleicht einen von 2 oder 3 oder 3 oder 4 oder wie auch immer. Und jetzt ist der Witz, dass die metabolischen Äquivalente, er hat mal wie, mit welcher Einheit gemessen werden.
Moritz, mit welcher Einheit werden die gemessen?
Ja, wieder in Sauerstoff pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Und zwar mit dem Faktor 3,5. Das heißt, wenn jetzt jemand 4 metabolische Äquivalente hat in der Anästhesie, 4 mal 3,5 sind 14. Also praktisch die 15, die wir immer vorher definiert haben, mit der kritischen Schwelle, wo es dann schwierig ist.
Vom VO2 Max. Ja.
Und das finde ich halt, da geht mir das Herz auf, wenn ich darüber nachdenke, weil die Medizin, die guckt, okay, wie schlimm ist es schon? Und ist es so schlimm, dass wir jetzt aktiv werden müssen? Aber wenn wir wissen, dass Herz-Kreislauf-Leistung im Laufe des Lebens abnimmt und wir irgendwann aufdatzen und dann niemand mehr Narkose machen will und der Alltag schwierig ist, selber zu managen und sowas, dann ergibt es doch total Sinn, und das ist jetzt, was ich meinte mit strategische Präventivmedizin und Gesundheitsförderung, eben im mittleren Lebensalter zu gucken, dass wir unsere Herz-Kreislauf-Leistung hochhalten, also dass wir so eine hohe Flughöhe haben, weil die Flughöhe nimmt sowieso ab und irgendwann datzen wir zumindest in der Theorie auf, aber lieber dann eben mit 140 Jahren oder 120 Jahren, wo wir dann sowieso ausgecheckt sind, als mit 60 oder 70 Jahren. Also jemand, ich mach's nochmal mit konkreten Zahlen. Wenn jemand in seinen 30ern schon nur noch ein VO2 Max von 30 Milliliter hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eben mit 60 aufdatzt, weil er dann mit 40 noch 25 hat und mit 50 irgendwie 20 und mit 60 dann 15 Milliliter. So, das ist das wahrscheinlichste Szenario. Aber wenn er sagt, nee, jetzt gehe ich es an, ja, und jetzt verbessere ich meine Herz-Kreislauf-Leistung, sodass ich dann mein genetisches Potenzial nochmal ausschöpfe, wo ich das gut kann in meinen 20ern und 30er Jahren, und dann steht jemand mit 40 Jahren eben VO2max von 45 oder sowas da, dann ist die Perspektive und das wahrscheinlichste Szenario auf einmal viel, 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 viel besser.
Mhm.
Das ist dann keine Garantie, ja, wenn der sich dann doof die Haxen bricht und dann ein halbes Jahr auf Intensivstation liegt und so, dann, klar, das ist nicht hundertprozentig kalkulierbar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der nie das Problem haben wird, dass seine Herz-Kreislauf-Leistung ihn einschränkt, ist einfach deutlich höher.
Cool.
Und das ist genau das, was du gemacht hast.
Ja, genau. Also ich will das jetzt auch irgendwie nochmal zusammenfassen, weil du hast jetzt so viel gesagt. Also ich habe diese Herz-Kreislauf-Leistung, die ganz natürlicherweise mit dem Leben abnimmt, weil natürlich unser Gewebe, unsere Organe, unsere Muskulatur, das alles baut einfach altersgemäß ab. Und ich kann das aber sowohl, also wenn ich jung bin, ist das natürlicherweise höher, aber natürlich durch Training kann ich das sozusagen auch nach oben pushen. Und je jünger ich bin, desto leichter ist es sozusagen, diese Schwelle nach oben zu drücken. Das heißt, je früher ich damit anfange, desto höher ist dann meine Flughöhe. Es ist nie zu spät, aber ich kann einfach eine höhere Flughöhe erreichen, damit ich lange, und jetzt nochmal in deinen Worten, über dieser Schwelle von 15 bleibe, die jetzt in der Anästhesie zum Beispiel definiert ist oder bei den Nyha-Stadien, dass ich 2 Stockwerke relativ unkompliziert nach oben schreiten kann. Und das ist äquivalent dafür, dass ich meinen Alltag eigentlich ganz gut noch alleine meistern kann. Und wenn ich das nun vorhabe, dass ich das möglichst lange schaffen will, dann wäre es sinnvoll, frühzeitig damit anzufangen, diesen VO2 Max oder eben einfach meine Ausdauerleistung hochzuhalten als eines oder als einer von vielen Parametern, aber als ein sehr wichtiger Parameter neben Kraft, Stimmung, Sinn und so weiter.
Genau.
Ja, gut.
Und das ist doch total geil.
Ja, das ist, also es ist cool, wie du sagst, dass es auch so abbildbar ist und so plastisch daran wird.
Ja, also auf einmal haben wir dann einen konkreten Orientierungspunkt. Denn wenn wir sagen, ja, Sport ist irgendwie gesund, das ist so oberflächlich, so, was soll denn jemand damit machen? Klar, wenn jemand gar keinen Sport macht, dann geht es erstmal darum, irgendwie den Schritt von 0 auf 1 zu schaffen und überhaupt sich irgendwie zu bewegen. Aber wenn jemand vielleicht schon ein bisschen was macht und dann sagt, okay, was ist denn jetzt Training unter Gesundheitsaspekten? Naja, dann ist halt ein Punkt, auf den man achten kann, dieser VO2 Max. Dann kann ich gucken, in welcher Perzentile in meiner Alterskohorte bin ich, wie bin ich da aufgestellt? Und dann wird das auf, dann kriegt es so Hand und Fuß. Ja, dann habe ich eine Basis, auf der ich irgendwie Training und Gesundheit denken kann und nicht warten muss, bis ich dann aufgedatzt bin und dann irgendwie schon alles zu spät ist. Oder halt viel, 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 viel schwieriger, mich dann wieder rauszumanövrieren.
Mhm. Und jetzt kommen wir vermutlich zu dem, was du auch viel sagen willst, dass eben daran ich auch mein Training bewerten kann. Trainiere ich gerade sinnvoll oder nicht so sinnvoll?
Ja. Ja,
also weil ich kann zum Beispiel auch sagen, hey, ich bewege mich doch schon total viel, ich habe einen Hund, ich gehe jeden Tag mit dem spazieren. Dann würde ich einerseits sagen, yes, das ist richtig cool, aber vermutlich wirst du damit deinen VO2 Max nicht nach oben pushen, sondern stabilisieren. Und wenn du aber daran interessiert bist, deine Flughöhe zu ändern, dann gibt es einfache Maßnahmen, die du einbauen könntest, die vielleicht auch gar nicht so zeitintensiv sind, um diese Flughöhe zu erhöhen.
Genau, also so objektiv. Ich glaube, es gibt auch viele Leute, die machen irgendwie Sport und es ist dann super, dass die was machen. Und ich erlebe es aber oft, dass Leute so nur nach Gefühl gehen. Und jetzt klar ist Leibesempfindung und so Freude und diese ganzen weichen Dinge, das ist total wichtig. Ich will nicht jetzt von außen so ein ganz starres Gerüst jemandem aufbürden, dass der total die Freude an der Bewegung verliert. Nur besteht eben die Gefahr, dass wenn jemand so nur nach Bauchgefühl irgendwas macht, dass es ein bisschen für die Katz ist, wenn man es ein bisschen unfair ist.
Zumindest auf den VO2 Max bezogen vielleicht.
Ja,
nicht auf seine Depression bezogen. Ja, also weil
halt in Bezug auf Gesundheitsaspekte. Wie gesagt, es gibt ja andere objektive, quantifizierbare Parameter, die man sich auch angucken kann. Oder ich mache es ganz konkret. Ich erlebe gerade so Kerle in meinem Alter, ja, die machen irgendwie Sport und denken, sie sind die toughesten Motherfucker. Und das denken wir natürlich alle, wenn wir so in unseren 30ern, 40ern sind und dann irgendwie so laufen gehen, dass wir hier alle abhängen würden und so. Aber wenn ich dann gucke, okay, was ist denn dein VO2 Max? Der lügt nicht. Dann weiß ich, wo ich da eben in meiner Alterskohorte stehe. Und dann habe ich eine Orientierung, die ich persönlich ziemlich hilfreich finde. Ja, weil ich dann bin ich nicht dem Prinzip Hoffnung ausgeliefert, dass es dann im Alter schon irgendwie gut gehen wird, sondern dann habe ich da so eine Orientierung, an der ich vielleicht mein Training ein bisschen anpassen kann.
Mhm. Ja, total cool. Und dennoch oder einfach dazugestellt ist es eben ein Parameter, neben dem ich auch schauen muss, wie macht eben Training trotzdem Freude und was ist mir da sinnerfüllend. Und ich meine, da kommen wir vielleicht auch gleich drauf. Da habe ich auch das Gefühl, da ticken zum Beispiel wir beide auch unterschiedlich. Vielleicht ticken auch Männer und Frauen unterschiedlich. Und vielleicht hast du in deinem Coaching auch gemerkt, so da muss man einen individuellen Weg finden.
Auf jeden Fall. Und es ist ein Teilaspekt von Training. Also es wäre jetzt verlockend, ich könnte jetzt nochmal diese ganzen Prozentzahlen rekapitulieren, aber da müsst ihr dann die früheren Folgen 42, 43 anhören vielleicht, dass es nicht zu redundant wird. Also das haut einen vom Hocker, wenn man guckt, wie aussagekräftig diese VO2-Max-Werte in Bezug auf Gesundheit sind. Jetzt ist es verlockend zu sagen, okay, dann tue ich alles, um meinen VO2-Max zu pushen. Und das ist natürlich dappig, das ist viel zu kurz gedacht. Es braucht immer den Schritt zurück, Big Picture, und da muss man VO2-Max in eine Gesamttrainingsplanung einbetten, die andere Leistungsparameter beinhaltet, die aber die Alltagssituation, die persönlichen Bedürfnisse, Vorlieben dieses Menschen in seinem einzigartigen Leben mit Laborwerten und genetischer Prädisposition und allem Möglichen irgendwie mit integriert.
Mhm.
Trotzdem ist VO2 Max halt, wenn wir jetzt so spezifisch drüber sprechen, einfach super und total hilfreich bei dieser Trainingsplanung. Wir haben auch eine andere Folge schon aufgenommen zur Trainingsplanung. wie man da so ein bisschen grundsätzlich drüber denken kann. Und jetzt, genau, packen wir so diese V2-Max-Schublade ein bisschen raus und haben da ein bisschen genauer drauf geguckt.
Cool, Moritz. Ja. Dann wäre es ja jetzt mega spannend, einfach noch mal ein bisschen dazu zu erfahren, wie ich jetzt strategisch mich dem VO2-Max nähere.
Genau, vielleicht können wir noch mal kurz überlegen, wie wir ihn messen. Mhm. Also, ich hatte angeboten, dass man ihn tatsächlich messen kann. Für die meisten Leute wird es aber sinniger sein, ihn indirekt zu messen. Also zum Beispiel über die Smartwatch, wie du gesagt hast. Was macht die Uhr? Die kann ja, da ist ja keine Maske auf und dann werden ja irgendwelche Sauerstoff-Milliliter-Zahlen irgendwie gemessen, sondern die Uhr guckt, okay, was weiß ich von dem Menschen, der mich trägt? Je nachdem, was ich bei Garmin oder Apple oder was es alles gibt, eben einspeise, weiß die Uhr in der Regel, wie alt ich bin, wie groß ich bin, wie schwer ich bin und auch ein paar andere Daten. Und dann guckt sie, wie schnell kann jemand oder läuft jemand welche Strecke und wie beansprucht ist das Herz-Kreislauf-System dabei? Wie hoch ist der Puls und die Atemfrequenz? Mhm. Und wie schnell nimmt die Herzfrequenz wieder ab nach einer Belastung? Und das speist sie in einen Algorithmus ein und schätzt dann, wie hoch der VO2-Max ist. Und das ist, soweit ich das abschätzen kann, relativ genau. Also ich habe so verschiedene Wege mal ausprobiert, meinen VO2-Max zu schätzen und zu messen. Und das landet dann schon immer so in einem Ballpark, in einer... Ja, Richtung also
ich,
so, genau.
Ich kann das hernehmen, gell? Genau.
Genau, ja. Darf ich nicht auf die Goldwaage legen. Und ich persönlich spiele auch so ein albernes Spielchen mit meiner Garmin-Uhr, weil die Garmin-Uhr, die ist für Läufer und ich bin kein Läufer, ich bin ein stachsiger Berggorilla, ja? Und deswegen laufe ich ziemlich langsam. Und dann droppt mein VO2-Max oder der, den die Uhr anzeigt, immer so peu à peu runter und irgendwann ist dann mein Ego gekitzelt und dann sage ich, ja, dir zeige ich es jetzt und dann laufe ich irgendwie 5 Kilometer auf Speed und dann ist der wieder da, wo ich ihn haben will. genau, und wenn ich aber zum Beispiel die Wattzahlen vom Ergometer, die ich in einer bestimmten Zeit treten kann, irgendwie nutze, um meinen VO2-Max zu schätzen, dann ist der deutlich höher, eben weil das dann Wattzahlen auf dem Ergometer sind und ich das tendenziell besser kann oder auf dem Rudergerät, als zu laufen. Ich bin kein Läufer. So. Mhm. Aber egal, wie man es macht, also ob man VO2-Max tatsächlich in echt misst oder über den Algorithmus der Uhr ableiten lässt oder seine Daten bei ChatGPT oder Grok oder irgendeinem Large Language Model eingibt, das wird sich schon immer so ungefähr irgendwo einfinden, wo es dann nicht ganz falsch ist.
Mhm. Ganz kurz, weil das vermutlich auch viele haben mit einer Apple Watch. Kennst du dich da aus?
Genau, ich habe keine Apple Watch. Man sagt, dass die Apple Watch, der Algorithmus ein bisschen wohlwollender ist, also der tendenziell bessere VO2-Max-Werte generiert als die Garmin-Uhren. Aber das wird auch so ungefähr gleich sein. Auch Polar, es gibt da... Wie viele Smartwatches oder Fitnesswatches, die das können.
Mhm. Und ich glaube, du würdest schon sagen, dass einem die Uhr einfach auch deutlich hilft, sein Training präziser und besser zu gestalten, als wenn ich ganz ohne Uhr laufe.
Ich glaube schon, dass es für die meisten Leute Sinn ergibt, mal zu gucken, also gerade wenn jetzt jemand Läufer ist, zu schauen, okay, wie komme ich denn ein bisschen mehr Struktur oder was sind so Herzfrequenzzonen, was sind so orientierende Pace-Geschwindigkeiten. So, da ist es hilfreich für die meisten Leute, mal eine Uhr zu tragen, irgendwie eine Zeit und nicht nur planlos 1-2 Mal die Woche durch den Wald zu hecheln. Das ergibt total Sinn. Ja, aber es ist natürlich total individuell auch.
Ja, okay.
So, also, jetzt wissen wir, was ist VO2-Max, warum ist es so cool oder warum kann man da Gesundheit auf die lange Sicht gut durchdenken, wie kann man ihn messen und jetzt können wir noch überlegen, wie kann man ihn denn trainieren?
Genau, das ist jetzt die wesentliche Frage.
Jetzt würde ich dir vielleicht den Ball ein bisschen zuspielen und sagen oder fragen, was hast du denn so die letzten Jahre gemacht? Also die Ausgangssituation hattest du schon skizziert. Mhm. Du hast 2 Kinder auf die Welt gebracht, 2 großartige und dann hast du wohlverdient oder gezwungenermaßen oder wie auch immer, hat dein Körper irgendwie erstmal ein bisschen Substanz wieder aufbauen müssen und du warst jetzt nicht total erpicht, da direkt nach den Geburten durch die Gegend zu rennen. Aber irgendwann war dann Zeit, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich wieder Lust, richtig Sport zu machen.
Also wenn ich jetzt zu sehr ausschweife, dann bremse mich einfach, weil ich glaube, das ist wirklich auch weiblich und männlich vielleicht ein bisschen anders. Ich habe nämlich lange vom Kopf her schon gewusst, ich müsste eigentlich wieder trainieren, aber es war einfach nicht da. Und ich glaube, dann habe ich so deine Mentorings mitbekommen und da hast du auch oft gesagt, man muss einfach irgendwie anfangen, wie man Spaß hat oder wo man auch, also einfach wo ein bisschen Freude liegt. Und ich habe dann eigentlich erstmal mit Pilates angefangen und habe dann für mich entdeckt, dass das ganz gut klappt, auch abends, wenn die Kinder schlafen, nochmal Pilates online zu machen, also mit irgendjemandem auf YouTube. Ich habe jemanden gefunden, wo mir das gefällt. Und das war eigentlich das Erste. Oh, und da war der Levi, unser zweites Kind, auch schon locker 2,5, 3. Vorher habe ich, glaube ich, auch immer wieder mal ein bisschen Yoga gemacht. Aber dann habe ich mit Pilates angefangen und habe daran wieder so ein bisschen Freude an der Bewegung bekommen. Und dann war es Frühling und ich dachte, komm, ich probiere das jetzt mit dem Laufen wieder aus. Und genau, habe dann tatsächlich begonnen zu laufen. Wir wohnen hier ja auch total schön und es war eine gute Gelegenheit, rauszukommen. Und das war schon am Anfang auch richtig anstrengend. Also ich weiß, diese kleine Runde jetzt hier am Chiemsee, 6 Kilometer ist so die kleinste Runde. Es hat mich schon richtig angestrengt. Und dann habe ich aber auch diese Uhr gehabt und ich weiß, ich bin gestartet, wenn das jetzt hier relevant ist, bei einem VO2 Max von 40. Und das ging aber dann verhältnismäßig schnell. Ah, ich muss vielleicht schon auch noch dazu sagen, ich hatte auch ein bisschen zugenommen und wollte gerne auch wieder ein bisschen abnehmen. Bin jetzt überhaupt nicht übergewichtig, aber ich habe einfach gemerkt, der Körper war jetzt nicht mehr der vor den Kindern war. Das hat mich, glaube ich, motiviert. Genau, und dann war diese Runde am Anfang relativ anstrengend. Es ging aber ziemlich schnell. 2, 3 Monate hat es gedauert, dass diese Runde mich gar nicht mehr angestrengt hat. Und ich glaube, dann habe ich natürlich immer wieder ein bisschen Input von dir gehabt und wusste
dann... Was habe ich dir denn immer erzählt? Ist dir da irgendwas im Ohr hängen geblieben?
Ja, also du hast gesagt... was viele falsch machen, dass sie immer so sich beim Laufen pushen und total erschöpft zurückkommen und eigentlich mit der Herzfrequenz zu hoch laufen und es sinnvoller auf den VO2 Max bezogen ist, 2, vielleicht sogar auch 3 Mal in der Woche wirklich total entspannt zu laufen. Und da war dein Parameter immer so, dass man sich eigentlich dabei noch unterhalten kann. Und dann aber einmal in der Woche, und es reicht auch eigentlich einmal in der Woche, alles aus sich rauszuquetschen. Und ich weiß, da hast du auch in deinem Podcast irgendwo eine Folge gemacht. Da hast du gesagt, das Sinnvollste, und ich baue gleich mal ein, das mache ich nicht oft, dass du gesagt hast, 3-mal hintereinander 1 Kilometer richtig auf Zeit zu laufen. Also das heißt, ich laufe mich ein bisschen ein und dann laufe ich 1 Kilometer so schnell ich kann. Warte 5 bis 10 Minuten, wo ich einfach nur spaziere, lass meine Herzfrequenz wieder runterkommen und das mache ich quasi 3-mal hintereinander. Das habe ich ein paar Mal gemacht, es hat mir aber nicht so viel Spaß gemacht und deshalb mache ich das auch selten. Wobei ich jetzt sagen muss, wo mein VO2 Max natürlich jetzt insgesamt besser aufgestellt ist, dass es mir inzwischen auch mehr Spaß macht. Aber am Anfang hat es mir nicht so viel Spaß gemacht. Und jetzt ist es eher so, mit dem Alltag, ich habe keinen richtigen Trainingsplan. Vielleicht muss ich dazu sagen, dass ich dann irgendwann, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe dieses Pilates vorwiegend abends gemacht, mich schon dann an dich drangehängt habe und mein Training auf den Morgen verlagert habe und dadurch jetzt einfach eigentlich fast jeden Tag irgendwas mache oder vielleicht an 5 von 7 Tagen irgendwas mache. Und sei es nur, mein kürzestes Programm sind 12 Minuten Pilates für den Beckenboden und den Rumpf, weil das eine Schwachstelle bei mir ist. Also das ist das allerkürzeste, 12 Minuten. Und das mache ich, es gibt auch Tage, da mache ich es nichts, weil ich finde noch immer, Schlaf geht vor Training. Also wenn ich abends wirklich spät ins Bett komme, dann skippe ich auch am nächsten Tag das Training. Aber ich versuche, pünktlich ins Bett zu kommen, versuche, morgens was zu machen und würde sagen, ja, 4, 5 Mal in der Woche mache ich es auf jeden Fall. Und es ist ein bisschen geworden wie Zähneputzen. Das ist einfach eine Routine geworden ist, die ich gar nicht mehr so doll hinterfrage. Jetzt bin ich auch wieder schon ausgeschweift, aber aufs Training bezogen mache ich wirklich, wie der Alltag es hergibt und auch, wie ich Lust habe. Also, weil ich merke, auf so einen Lauf mit auf Intensität, da muss ich ein bisschen Lust drauf haben. Es klappt gut, wenn ich sauer bin auf irgendwas oder ein inneres Thema habe, was ich kaue, da weiß ich, da kann ich abschalten, wenn ich dann so richtig mich auskotze, würdest du sagen. Und ab und zu habe ich aber, finde ich gerade den Wald schön und da will ich einfach nur ganz ruhig laufen. Und dann schaue ich, was passt. Oft denke ich auch, ich habe heute gar nicht so viel Lust. Ich starte mal langsam. Ich sage aber, ich gehe nur eine halbe Stunde und dann gehe ich doch eine Stunde. Ist auch oft ein kleiner, so ein Teaser. Also, dass ich mir sage, heute mache ich nur was Kurzes oder nur 20 Minuten und nach 20 Minuten evaluiere ich das dann wieder.
Ja,
also, ich bin da nicht so strategisch wie du, sondern ein bisschen intuitiver geleitet, aber es klappt.
Ja, darf ich das ein bisschen aufgreifen? Da ist so viel Gold drin. Und es ist wirklich so ein schöner Verlauf, den ich auch ganz oft so erlebt habe. Wenn die Leute sich auf den Weg machen und sich entscheiden und aber keinen Stress machen, sondern sagen, ich habe Zeit, ja, mein 80. Geburtstag, der ist ganz weit weg, aber da will ich irgendwie gut aufgestellt sein und jetzt gebe ich mir 1, 2, 3, 4 Jahre. Ach, da ist so viel möglich und das unterschätzen viele Leute, was da möglich ist. Die wollen immer in 3 Wochen jetzt das krasseste Training und die krasseste Routine und die krasseste Ernährung irgendwie reinballern in ihr Leben. Ist aber Schmarrn, sondern das Long Game zielt. Was ich raushöre jetzt nochmal von dem, was du sagst, ist, das hattest du ein bisschen vorher erwähnt, die Ausgangsfrage war, was kann ich heute tun, damit ich in 3 Monaten mehr Freude am Training habe? Das ist die allererste Frage.
Ich glaube so, ja, ich glaube, ich habe gar nicht so
ich
auf die 3 Monate.
Ich fasse jetzt zusammen, ja. Ich spreche jetzt zusammen.
Was macht mir heute mehr, was macht mir heute Spaß? Nee, weil ich denke nicht so doll in die Zukunft wie du. Also,
okay.
Das ist
okay.
Ein positiver
Effekt.
Ja,
aber ist ja das Gleiche.
Ja.
Ich fasse jetzt zusammen, Mensch, jetzt Kinder. Also, was kann ich heute machen, dass ich mehr Freude daran entwickle? Dann ist es wichtig, im zweiten Schritt eine Basis aufzubauen, wenn die jemand noch nicht hat. Also, nach den Kids und der längeren Pause wäre es total unsinnig gewesen zu sagen, Pia, ich mache dir jetzt hier dein Intervallprotokoll und jetzt hechelst du dir einen ab. Unabhängig davon, dass es dir keinen Spaß gemacht hätte, gerade beim Laufen hättest du Knie oder Hüft oder irgendwelche anderen Probleme bekommen. Sondern das ganz langsam gestartet. Basis aufbauen. Das verbessert den VO2 Max, das ist aber kein gutes VO2 Max Training in dem Sinn. Sie meldet sich.
Ja. Ich melde mich, weil ich dazu sage, du hast mir damals von einem Klienten erzählt, wo du gesagt hast, den schicke ich erstmal nur spazieren.
Ja.
Und das hat mich total motiviert. Ich dachte mir, okay, wenn der wirklich einfach erstmal nur spazieren geht, genau, dann schaue ich, was macht mir trotzdem jetzt auch Freude. Und da habe ich gar nicht an die 3 Monate gedacht, sondern was kann ich jetzt in meinen Alltag einbauen, was mir Freude macht, ohne dass ich so denke, ätzend.
Ja. Mhm. Und wenn dann jemand diese Basis hat, dann ist gutes VO2-Max-Training, wenn ich diese Herz-Lungen-Muskel-Kreislauf-Leistung maximal abrufe. Das bedeutet, damit mein VO2-Max besser wird, muss ich mich dann wirklich an dieses Limit dran pushen. Denn wenn ich nur Grundlagenausdauer trainiere oder nur spazieren gehe oder sowas, das wird bis zum gewissen Grad meinen VO2-Max verbessern. Oder wenn ich dann nicht mehr spazieren gehe und eben 2-mal die Woche, 3-mal die Woche laufen gehe oder rudern oder Fahrrad fahren, das wird den verbessern, aber nur bis zum gewissen Grad. Wenn ich den wirklich strategisch nach oben pushen möchte, dann muss ich diese maximale Sauerstoffaufnahmekapazität abrufen. Und da brauche ich hohe Belastungsintervalle. Und das beste Protokoll aus meiner Sicht oder eines, das einfach für viele Leute gut funktioniert, das ist dieses norwegische 4x4-Protokoll. Das heißt, ich laufe mich ein oder ich mache mich warm, dann gebe ich 4 Minuten Vollgas, 4 Minuten Pause, lasse meine Herzfrequenz wieder runterregulieren, 4 Minuten Vollgas, 4 Minuten Pause, 4 Minuten Vollgas, 4 Minuten Pause, 4 Minuten Vollgas, 4 Minuten Pause. Oder auslaufen.
Ja,
oder runden, also
einfach
das Nervensystem
probiert.
Wieder runterregulieren. Mhm. Und diese 4-Minuten-Intervalle, die sind eben länger als das, was man dann auf YouTube oder sowas als Intervalltraining findet. Weil wenn ich nur ein Tabata-Workout zum Beispiel mache und 10 oder 20 Sekunden Gas gebe, da da komme ich mit meiner Herzfrequenz gar nicht so hoch. Ja? Du hast jetzt auch Freudestrahlen entdeckt, dass deine maximale Herzfrequenz noch viel höher liegt, als du es eigentlich erwartet hättest. Das schafft man mit so kurzen Intervallen nicht, sondern muss man eben 3, 4, 5 Minuten an diese Belastungsgrenze gehen. Und das ist ein optimales Trainingsprotokoll, um VO2 Max zu pushen.
Und das einmal in der Woche?
Genau. Wenn man das einmal, und das ist ja letztlich, was du gemacht hast, so über den Daumen gepeilt. Ja, du sagst, ja, ich habe nicht so jetzt den durchdachten Plan und ich mache es ein bisschen aus der Laune und irgendwie den Alltagsumständen heraus. Aber so ganz grob könnte man schon sagen, oder das ist auch ein Punkt, den ich so schön finde bei dir, dass man eben sieht, ohne dass du jetzt, oder das ist ja bei mir auch so, ja, wir hängen beide nie 6 Stunden auf dem Fahrrad und machen irgendwie so ein ganz umfängliches Training, sondern relativ überschaubar kommt man halt in den Elitebereich seiner Alterskohorte, wenn man sich ein bisschen Zeit gibt und das halt irgendwie pfiffig angeht und das die hohen Belastungszonen mit integriert und sowas, dann wenn man so das 2, 3 Jahre macht, du bist bei 40 gestartet, jetzt 2 Jahre später bist du bei 49, das ist ein Träumchen.
Mhm. Ja, also das ist es. Ich sage dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Dieses Intervalltraining oder dieses Pushen bis an die Grenze, das habe ich, glaube ich, wirklich auch erst nach einem Dreivierteljahr angefangen. Also vielleicht kann man das auch so betrachten, am Anfang überhaupt anzufangen, hat natürlich schon einen total hohen Effekt gemacht. Ich glaube, damit bin ich, glaube ich, schon von 40 auf 45 gekommen, ganz ohne Intervalltraining, von quasi gar nicht trainieren, halt ein bisschen Fahrradfahren mit den Kindern oder was auch immer, Alltag. Also gar nicht trainieren, zu trainieren hat schon einen großen Effekt gemacht. Und dann kam das von alleine eigentlich, dass ich mich bereit gefühlt habe, jetzt auch mal ein Intervalltraining zu machen. Und jetzt mit dem höheren VO2 Max strengt mich das immer weniger an oder ist weniger mentale Hürde oder ja.
Mhm. Ja, schön. Also ich finde, das war ein ganz guter Ritt durch den VO2 Max. Wir haben nochmal rekapituliert, was er ist, wie man ihn misst, wie man ihn jetzt trainiert. Und da danke ich dir, dass du jetzt von deiner Erfahrung so geteilt hast, weil ich hoffe und ich würde mich freuen, wenn das andere Leute ermutigt, wenn sie das hören. Okay, die Pia, die hat Familie und normalen Job und so. Wir alle kämpfen irgendwie mit den gleichen Struggles und trotzdem gelingt es halt, wenn man das macht.
Also das Schöne ist, da hatte ich ja vorhin auch gefragt, ich versuche mich schon auf 3 Sachen zu konzentrieren, also auf Herz-Kreislauf-Leistung, also den VO2 Max, auf Kraft. Ich glaube, das ist sogar fast noch ein bisschen schwerer. Und ich würde mal sagen, auf Rumpf und Beckenboden, weil das für mich ein Thema ist. Und das versuche ich alles 3 in meine Woche einzubauen. Und das mache ich tatsächlich ein bisschen intuitiv nach Gefühl, habe aber natürlich den Hinterbau im Kopf dazu, wo ich mich dann einordnen kann. Und da finde ich eigentlich immer ganz cool, ich brauche ja für alles immer Regenerationszeit und denke mir oft, naja, so viel mehr Zeit in Sport wollte und bräuchte und könnte ich eigentlich gar nicht. Also ich wollte, klar gehen wir mal wandern und dann sind wir auch 3 Stunden unterwegs, aber das ist eher für noch mehr für die Seele als jetzt für wirklich die Leistungsfähigkeit. Also so denke ich mir, okay, dann mache ich mal einen langen Lauf, vielleicht auch mal 1,5 Stunden, aber das mache ich wirklich selten. Oft reicht mir eine 1/2 Stunde am Tag, die ich investiere. Und dann brauche ich ja eh die Regeneration. Also wenn ich jetzt Kraft mache, muss ich mich ja eh den nächsten Tag regenerieren, kann ich am nächsten Tag laufen. Und wenn ich dann gelaufen bin und einen intensiven Lauf gemacht habe, muss ich mich ja auch von dem wieder am nächsten Tag regenerieren. Also jetzt war ich gestern schnell laufen, war richtig fertig. Jetzt merke ich, ich könnte jetzt heute nicht wieder laufen. Kann ich heute ein bisschen Pilates machen? Ja, also so hangel ich mich so entlang und ab und zu gibt es auch immer wieder Phasen, da sage ich, ich habe absolut keinen Bock mehr auf die Uhr, ja, ich will irgendwie, es nervt mich, ich will mich wieder mehr aufs Gefühl konzentrieren, auf die Freude und dann lasse ich die Uhr auch wieder ein paar Monate oder na, Monate nicht, aber ein paar Wochen lasse ich die zu Hause und trainiere wirklich mehr nach Gefühl. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein Unterschied weiblich-männlich, aber natürlich muss ich voraussetzen, dass ich jetzt natürlich das Wissen habe, auch dank dir und dank dem, was du mir immer wieder sagst.
Super. Fehlt dir noch was? Ich bin zufrieden.
Nee.
Gut.
Ja, vielen Dank, Moritz. Ja.
Wir danken euch fürs Zuhören. Das war ein bisschen eine längere Folge. Dreiviertelstunde ist auch mal gut. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört.
Und viel Spaß bei eurer Routine.